Rap-Ding an und machen. Das Problem ist, hochverehrter Herr Gast, wir haben so das Problem im Laufe dieses Podcasts entdeckt, was wir bis jetzt immer noch nicht in den Griff bekommen haben, dass wir nicht so ganz genau wissen, wann dieses Gerät anfängt aufzunehmen.
Ich hätte noch eine andere Frage vorab.
Ja.
Was ist die blaue Flüssigkeit in deinem
Frostschutzmittel? Kühlmittel.
Oder ist es passend zum Thema des heutigen Tages Blaulichtwasser? Ton ab.
110 schlechte und flache Witze für den praktischen Nebenmann. Ich glaube, ich mache mal Intro. Hat der Knopf? Das war Intro. Ah. Du sagen, dass der Punkt an dich ging? Ich wüsste nicht, dass wir jemals hier Punkte vergeben haben und wenn nicht, ich hätte auch gern Punkte.
Du wolltest sagen, wenn doch. Herzlich willkommen bei Lehrertochter und Zimmermannssohn.
Es ist heute eine sehr lustige Folge, habe ich das Gefühl. Der eine trinkt
Blaulichtwasser.
Ich hätte es jetzt eher als gesmoothiete Schlümpfe bezeichnet, aber es ist auch okay. Das Blue Raspberry heißt das. Frostschutzmittel, Kühlflüssigkeit, keine Ahnung.
Bei der Bezeichnung des Blaulichtwassers sind weniger Schlümpfe zu Tode gekommen, kann ich dazu nur sagen.
Ist ja okay. Vielleicht sollten wir, ich habe hier gehört, wir müssen heute ein bisschen auf die Tube drücken. Liegt ja nicht an uns, sondern wir sind ja heute hier nicht alleine, sondern wir haben einen Gast. Anke, soll ich dir den Gast vorstellen? Ich weiß nicht, ob du den Gast näher kennst oder soll der Gast sich selbst vorstellen oder möchtest du den Herrn Sattler...
Der Gast freut sich, wenn er vorgestellt wird.
Vom Pastor.
Aber der Gast erinnert sich auch an eine der letzten Folgen, in der der Pastor den Gast um Hilfe gerufen hat. Kai, Hilfe, hat er gesagt.
Da wären wir mitten im Thema.
Ja.
Retten, Kai, bergen, löschen.
Kai, Hilfe, hallo schön. Also Kai, Hilfe heißt unser Gast nicht. Kai schon, Hilfe nicht. Aber Hilfe wäre ein cooler Name. Bei uns ist heute Kai Sattler zu Gast. Und wenn sich jetzt jemand fragt, Sattler, den Namen habe ich schon mal irgendwo gehört. Das ist Ankes Mann, der Kai. Schön, dass du da bist, Kai.
Hallo.
Wir haben Kai heute aus verschiedenen Gründen eingeladen. Der naheliegendste ist, hat mit dem Folgenthema des Podcasts zu tun, das heute mit der Blaulichtfamilie zu tun hat und bei dem es um die Feuerwehr geht. Kai ist Feuerwehrmann. Neben anderen Dingen. Was machst du denn sonst, Kai, wenn du nicht bei der Feuerwehr bist?
Das frage ich mich auch. Also ich gehe dann auch noch einem richtigen Job nach im richtigen Leben und verkaufe Menschen Zulieferprodukte für die Orthopädietechnik. Und ich bin noch ein bisschen bei den Maltesern und habe auch noch einen Posten bei der Caritas. Und
das ein bisschen bei den Maltesern ist ein bisschen mehr bei den Maltesern. Aber
das war schon mehr.
Ja.
Es war schon mehr.
Witzigerweise habe ich Anke zuerst kennengelernt und dann Kai über Telefon. Daran kann ich mich doch dran erinnern. Ja, ich kann mich dran erinnern, dass wir zuerst miteinander telefoniert haben, weil der Malteser Kai irgendetwas vom Priester Heiko wollte. Aber das ist, glaube ich, jetzt auch nicht so kriegsentscheidend für heute.
Nee, offensichtlich weiß ich da auch nichts mehr davon. Na gut, ist egal. Ja.
Außerdem bist du noch ein bisschen verheiratet.
Noch ein bisschen.
Ja, ich hoffe noch ein bisschen länger. Aber das ist nicht Thema der heutigen Folge, glaube ich.
Wer weiß, was sich hier heute so ergibt.
Was die Zuhörenden wohl denken.
Dass wir heute sehr sortiert miteinander sind.
Mir schießt gerade so ein blöder Wortwitz durch den Kopf. Wusstet ihr eigentlich schon, dass die Zuhörenden sind die am anderen Ende dieser Veranstaltung und ihr seid die Zuhörenden?
Oh Gott.
Oh Gott. Ich weiß gerade nicht, was ich sagen soll.
Loja, kann ich dazu nur sagen.
Kai, wir danken dir.
Ja, sehr gern.
Vielleicht machen wir eine eigene Rubrik, wenn das hier ein Erfolgsformat wird mit dir heute. Bauen wir für dich extra Kais Perlen der Weisheit ein. Ja, und dann kriegst du immer so einen Einspieler, so ein Düdde. Und dann kommt irgendwas Clues, so wie jetzt gerade.
Dann passiert sowas, ja.
Feuerwehr. hatten wir beschlossen. Wäre so ein gutes Thema. Anke, warum haben wir das eigentlich beschlossen, dass Feuerwehr so ein gutes Thema ist? Außer, dass wir deinen Mann unbedingt in den Podcast bekommen wollten und ihn berühmt machen wollten.
Ja, wir haben ja für dieses Jahr die Parole rausgegeben, dass wir uns in jedem Monat einem bestimmten Ereignistag, Gedenktag, Feiertag, wie auch immer widmen. Und im Monat Mai ist ziemlich am Anfang, nämlich genau an dem Tag, an dem unsere Podcast-Folge rauskommt, dem 4. Mai, Florianstag oder, wie das Internet sagt, International Firefighters Day. Und ja, Heiko, es ist auch May the 4th be with you, aber das jetzt nicht Thema der heutigen Folge.
Ich bin durchschaubar wie Klarsichtfolie.
Also wir haben ja mehrfach im Jahr, dass irgendwelche Gedenkerinnerungs- und sonstige Tage übereinander fallen. Das ist am 4. Mai auch so. Wir wollen uns in dieser Folge aber dem Thema Feuerwehr, Engagement und diesen Dingen widmen. Und da du als... Trägst du den offiziellen Titel Feuerwehrseelsorger?
Nö, das gibt's so, glaube ich, bei uns gar nicht. Also ich bin immer angefragt, wenn die Feuerwehr irgendwelche Dinge hat, als der zuständige Ortsfahrer da dabei zu sein. Also so, ich war letztens tatsächlich noch beim Kameradschaftsabend der Freiwilligen Feuerwehren dabei und habe eine Drehleiter eingesegnet.
Na, guck mal, also in irgendeiner Form hat der Herr Pastor Kompetenz darin und ich...
Gut, dass aber auch drei Worte nachkam.
In irgendeiner Form Kompetenz als Feuerwehrangehörigen Groupie. Mhm. Oh Gott. Und deswegen haben Heiko und ich entschlossen, es bräuchte einen Fachmann oder eine Fachfrau. Und dann war es relativ einfach, einem schon mehrfach im Podcast erwähnten und benannten Kai Sattler auch mal eine Stimme zu geben. Mhm.
Danke.
Danke.
Und jetzt haben wir eben eingangs, als wir überlegt haben, wie wir die Folge gestalten, waren Kai und Florian, wollte ich schon sagen, Kai und Heiko, Florian, sich darüber im Klaren, dass der Florianstag älter ist als der International Firefighters Day. Ich habe aber darauf bestanden, diese Vorgeschichte noch mal einmal kurz zu rekapitulieren. Immerhin habe ich sie rausgesucht. Also ein bisschen Vorbereitungshirnschmalz hier reingeflossen. Weil die Vorgeschichte zum International Firefighters Day ist folgende. Es hat im Dezember 1998 ein tragisches Ereignis gegeben im australischen Lyndon in der Region Victoria. Und zwar sind 5 Feuerwehrangehörige bei einem Lauffeuer ums Leben gekommen. Und daraufhin hat ein Kamerad zum Jahreswechsel eine Kampagne gestartet, weltweit via E-Mail, mit der Idee, einen Aktionstag ins Leben zu rufen. Vielleicht hätte der auch einfach mal in Deutschland anrufen können und fragen können, ob es nicht schon einen Tag gibt. Vielleicht hat er das auch per Mail als Antwort bekommen. Jedenfalls war seine Idee für den Aktionstag eben an diesem Tag Ehrungen und Anerkennung auszusprechen, nicht nur für die im Feuerwehrdienst Verstorbenen, sondern eben auch für weltweit alle operierenden Feuerwehren, gleichzeitig auch den Fokus darauf zu setzen, hinterbliebene Angehörige zu unterstützen und eben darauf aufmerksam zu machen, wie wichtig es ist, aus so tragischen Situationen eben auch Lernerfahrung zu ziehen und daraus Training und Ausbildung zu generieren. Ob dann der Florianstag tatsächlich der Auslöser war, dass der International Firefighters Day und der Florianstag zusammenfallen?
Also ich würde schon sagen, ja.
Ist eine Mutmaßung, aber es würde ja passen thematisch.
Ist bei euch, Kai, feuerwehrmäßig Florianstag irgendwo gesetzt?
Nee, also wir begehen den jetzt nicht irgendwie als besonderen Feiertag in Koblenz, wo ich selber bei der Feuerwehr mitwirke, aber es ist durchaus so, dass er vielenorts als Feiertag auch für die Feuerwehren genutzt wird. Also dass dann Floriansmessen stattfinden und an dem Tag oder um diesen Tag rum dann irgendwelche Veranstaltungen, wo Ehrungen, Beförderungen und Ähnliches ausgesprochen werden, vielleicht auch mal neue Fahrzeuge eingesegnet. Das ist schon so und das ist schon auch, also ich halte es für relativ wahrscheinlich, dass der Firefighters Day dem Florianstag folgt, weil das ist so ein Heiliger, da kann sich die ganze Welt drauf einigen.
Die ganze katholische Welt.
Ja, aber ich würde sagen auch noch mehr. Also selbst in den USA ist St. Florian für, und da gibt es ja viele Strömungen neben der katholischen Kirche, auch da ist für den Feuerwehrangehörigen des St. Florian durchaus ein Begriff und hat einen Stellenwert.
Ja. Wir hatten ja vorher so ein bisschen rumgefrotzelt, wer denn die richtigeren St. Florians Fakten kennt. Ich wusste, dass das am 4. Mai ist. Ich wusste doch so grob irgendwo, wann der gelebt hat. Aber so im Kern war ich doch tatsächlich an manchen Stellen eher erstaunt, was man so über den heiligen Florian lernt. Du ergänzt mein rudimentär zusammengetragenes Wissen durch
mein rudimentäres, noch zusammenzutragendes Wissen.
Genau. Ja. Also für alle, die sich jetzt fragen, wer war denn dieser Florian? Der hat in Österreich gelebt, das wusste ich so auch erstmal nicht direkt, weil ich nicht ganz wusste, wo Lorch liegt. Das ist aber mangelnden Geografiekenntnissen an der Stelle geschuldet. Florian lebte das ist 4. Jahrhundert, ist so um das, wahrscheinlich am 4.5.304 gestorben. Und interessanterweise, das war mir auch so neu, also ich wusste, dass er Märtyrer ist, das war mir jetzt nicht neu, aber dass der irgendwie Staatsbeamter quasi war, hatte ich bis daher auch nicht so ganz auf dem Schirm. Der war tatsächlich Leiter der römischen Zentral- oder Zivilverwaltung und alles, was man über Florian weiß, basiert irgendwo der, wie bei vielen Heiligen, auf Legenden, konkret aus dem 8. 9. Jahrhundert. Er nickt, also scheine ich immer noch entweder rudimentäres Wissen, was er nicht hat, zu erzählen oder Wissen, was mit seinem Wissen deckt.
Ist jetzt connected.
Interessanterweise habe ich gehört, dass der in der Christenverfolgung unter Diokletian gestorben ist. Das wird so 303, 304 gewesen sein, also eher 304 wahrscheinlich. Und zum Martyrium kam es offenbar, weil er versucht hat, sich für 40 inhaftierte Christen einzusetzen, weil er selbst Christ war und in dem Zusammenhang verhaftet worden ist und vor der Verhaftung nicht sehr nett behandelt worden ist. Oder beziehungsweise während der Verhaftung nicht sehr nett behandelt worden ist. Und was mich völlig, völlig überrascht hat, ist, dass man ja eigentlich von einem Florian davon ausgeht, wenn der Schutzpatron der Feuerwehrleute ist, dass der verbrannt wurde. Habe ich gelernt, dass das nicht so ist. Man wollte ihn wohl verbrennen. Und dann, kein nickt, also es ist ja, nicht, ja. Ich erzähle keine Fake News offenbar, ist gut. Und wollte ihn verbrennen und dann hat er wohl irgendwie gedroht, wenn man ihn verbrennt, wird er mit den Flammen in den Himmel emporsteigen. Und von daher war man sich dann sicher, dass man das besser nicht machen sollte. Und man hat ihn interessanterweise die Brücke runtergeschmissen und mit einem Stein um den Körper ertränkt. Und seitdem galt er, das fand ich auch interessant, als Patron der Ertrinkenden.
Ja, so ein Wasserheiliger eigentlich.
Genau, so ein Wasserheiliger. Und man hat ihn in der Kunst immer mit so einem, es ist ein Audiomedium, ich werde das auch noch irgendwann lernen, also mit so einem Wasserkübel an der Seite dargestellt. Und daraus also ist dann.
Für die Zuhörenden, der zuhörende Heiko macht gerade Bewegungen wie ein Vogel und möchte damit einen Wassereimer darstellen.
Vogel ist so.
Ja, sagst du doch.
Das war so.
Liebe Zuhörende, Sie sehen es, ihr seht es wieder nicht, er macht immer noch die gleiche Bewegung, aber es ist ein Wassereimer.
Ich bringe es nächstes Mal meine Ehe. Nee, das ist ja auch, das ist so doof. Ehefrau mitbringen geht ja auch nicht. Aber auch Unterstützung. Jedenfalls wird er in der Kunst ja gerne mit einem Bottich, man stelle sich einen Bottich vor, mit Wasser dargestellt und daher scheint wohl zu kommen, dass er Schutzpatron der Feuerwehr geworden ist, weil man aus dem vor Ertrinken retten das Wasser als Medium für die Feuerwehr und Feuersgefahren gemacht hat. Jedenfalls habe ich das so recherchiert.
Ja, so ähnlich wird es gewesen sein, wahrscheinlich. Also 250 ungefähr muss er geboren sein. Wir wissen, glaube ich, nicht arg viel, was 250 bis dann 303, 304 tatsächlich passiert ist. Im Wesentlichen war das wohl so, er war selber wohl Christ und in der Zeit, als er bei Aquilinius hier der hohe Beamte war, war das zunächst auch völlig in Ordnung und man weiß nicht so ganz genau, ob er nicht vielleicht den Job auch deswegen verloren hat, weil er dann weil dann die Christen doch wieder verfolgt werden sollten und man ihn dann nach Hause geschickt hat. Er stammt eigentlich irgendwo aus der Nähe von St. Pölten, also vom heutigen St. Pölten. Und man weiß, aber man geht davon aus, dass er dann tatsächlich wieder zurückkam, um eben die 40 inhaftierten Christen irgendwie freizukriegen. Es gibt da noch so eine Legende, die sehr wahrscheinlich wirklich eine Legende ist, dass der junge Florian als Kind wohl mit der Kraft eines Wassers, eines Eimers Wasser und des Gebets ein ganzes Haus gelöscht haben soll.
Davon habe ich tatsächlich nichts.
Ich gehe davon aus, dass das auch nachträglich dazu gedichtet wurde, ja.
Aber es ist interessant, dass er dann so tatsächlich so, weil der ja eigentlich eher doch sehr regional ist, aber dann über die Feuerwehr doch eine recht große und weite Verbreitung, wie wir eben schon hatten, genommen hat. Wenn in den USA das schon Thema ist, dann hier ja durchaus auch, dass aus diesem kleinen Regionalheiligen Florian, der eigentlich für gegen Ertrinken da war.
Er ist ja noch für, also auch für Bäcker und
ja,
Bierbrauer und Schornsteinfeger, beziehungsweise wie es in Österreich heißt, die Rauchfangkehrer, der Schutzpatron und noch ein paar andere und auch der Landespatron für das Bundesland Oberösterreich. Das wohl noch gar nicht so lang, das war mir auch neu, erst wenige Jahre, aber ist dafür auch zuständig. Also der hat noch ein paar mehr Baustellen. So wie die Feuerwehr heute halt auch, die ist auch nicht mehr nur zum Feuerlöschen da, die muss auch die Katze aus dem Baum retten. Und
das habe ich tatsächlich letztens noch bei unserer Feuerwehr, die einen sehr, sehr guten Social-Media-Auftritt haben, die Teile einer der städtischen Wehren gesehen, dass sie tatsächlich zur Katzenrettung ausgerückt sind, was man hier immer so klischee-mäßig so, die alte Oma, die daneben steht, oh, meine Katze, da oben auf dem Baum, aber es ist
Thema. Das ist tatsächlich ein Thema, ja.
Bevor wir den Kai jetzt mit Fragen löchern, Anke, haben wir noch irgendwas im Vorfeld zu erklären?
Habt ihr eine Idee, wie viele Berufsfeuerwehren es in Deutschland gibt? Wenn wir von knapp 2054 Städten in der Bundesrepublik ausgehen? Berufsfeuerwehren.
Also ich weiß es tatsächlich nicht.
Ich hätte deine Notizen, die du mir geschickt hast, vielleicht aufmerksam auf Zahlen
lesen. Ich würde jetzt mal sagen, also viele sind es nicht. Also der rund 1 Million ehrenamtlichen Feuerwehrkräfte stehen roundabout knapp 40.000 hauptamtlich beschäftigte oder Berufsfeuerwehrleute, glaube ich, entgegen. Und das regelt jedes Bundesland ein bisschen anders, aber so plus minus bei 100.000, ich meine Rheinland-Pfalz 90.000 Einwohnern, muss es eine Berufsfeuerwehr geben. Jetzt weiß ich nicht, wie viele Städte es gibt mit rum die 100.000 Einwohner. Ich schätze mal, es sind 100,
ja.
Um mal was zu sagen.
Wir möchten die Waschmaschine nicht haben, die der Herr Sattler gerade gewonnen hat. Es sind 100.
Genau 100.
Es sind genau 100. Zumindest aus der Zahl, die ich.
Ja, guck. Ich würde jetzt vermuten, dass das internationale Waschmaschinenverteilungskomitee
beschlossen hat.
Komitee entscheidet, dass aufgrund von Verwandtschaft zwischen Ratenden und Fragestellerin, das wäre das gute Wort wahrscheinlich, was ich da benutzen könnte, da wahrscheinlich ihr aus der Preisverlosung für die Waschmaschine rausgeflogen seid.
Ach so. Wir haben das aber vorher nicht abgesprochen und ich habe auch, du siehst das, nicht in die Aufzeichnung geguckt.
Ja. Nein, also tatsächlich, die Recherche hat ergeben, dass auf 2054 Städte 100 Städte mit Berufsfeuerwehren fallen. Wie viele Berufsfeuerwehren haben wir denn in Rheinland-Pfalz?
Ist das jetzt eine Frage oder ist das ein wir diskutieren und raten?
Ja, also wir haben Mainz,
ich hab's nicht recherchiert.
Mainz, Ludwigshafen, Kaiserslautern, Trier, Koblenz. Und dann bin ich mir nicht sicher, ob Speyer inzwischen auch als Berufsfeuerwehr gehandelt wird oder ob das noch eine Freiwillige mit hauptamtlichen Kräften ist. Also ich würde jetzt mal sagen, 6.
Sie trinkt?
Ich habe es nicht fertig recherchiert tatsächlich.
Toll, jetzt stellt sie Fragen in den Raum, auf die wir nie eine Antwort bekommen.
Ich finde, das war schon sehr souverän geantwortet.
Es wird auch ziemlich nah an der Wahrheit sein. Vermute ich.
Was ist Wahrheit?
In dem Fall die richtige Zahl.
Und ich?
Ja?
Hast du denn eine Idee, Heiko, wann wenn wir geschichtlich uns das Thema Feuerwehr anschauen, wann das erste Mal zu Papier gebracht wurde?
Ich könnte jetzt natürlich so tun, als würde ich
raten. Ach, das hast du gelesen in meinen Aufzeichnungen, ja?
Aber ich tue jetzt einfach mal so, als würde ich raten. Ich könnte mir vorstellen, dass die zivilisatorisch so weit entwickelten alten Ägypter, die ja schon so viel hatten, neben dem Pyramidenbau und dem Obeliskenbau und dem Sphinxbau, dass sie für alle Baumaßnahmen mit Sicherheit eine ordentliche, feuerwehrähnliche Struktur brauchten, weil wenn denn mal das Petroleumlämmchen vom Miezekätzchen umgeschmissen worden ist und Thutmosis III. Zu verbrennen drohte, dass dann Bauxis und Pythagoras, nein, das ist eine andere Landsmannschaft, zum Retten gekommen wären. Mit einem Eimer und einer wie auch immer. Das wäre jetzt mein Ratevorschlag gewesen.
Also ist das das, was du hören wolltest, oder wann wir tatsächlich über Feuerwehren im heutigen Sinne sprechen?
Nee, Feuerwehren im heutigen Sinne käme ich gleich noch zu. Aber tatsächlich okay, war das, was ich gefunden habe, was sozusagen eine Art Feuerwehr darstellte, weil sie versucht haben, Feuer auszumachen, sag ich mal. Hm. Dann ist es tatsächlich das alte Ägypten. Ja. Und über das Römische Reich habe ich gelesen, dass die Sklaven dafür generiert haben, das zu tun.
Wobei ich das tatsächlich, wir müssen zwischendurch immer mal gucken, dass wir nicht ganz abschweifen an verschiedenen Dingen, aber gerade halt aus diesem Kontext von Kaiser Nero, Brand in Rom, weniger aus dem christenverfolgenden Ding, sondern halt aus der Thematik, wie damals gebaut worden ist, das Thema Feuerwehr ja noch eine Spur dramatisch und gefährlicher erleben würde als heute. Wenn man so guckt, wie Rom gebaut hat, wie dicht die Gassen waren, wie rudimentär damals die Ausrüstung der Feuerwehren ja wohl irgendwie auch gewesen sein muss. Das wird kein Spaß bei so einem Großbrand gewesen sein.
Ja, wobei man schon sagen muss, dass sag mal 1500 Jahre später in anderen Teilen Europas Häuser immer noch mit ganz großem Holzanteil gebaut wurden, was vor 2000 Jahren in Rom schon eher weniger der Fall war. Da waren die zumindest, was den vorbeugenden Brandschutz angeht, glaube ich, schon ganz schön weit.
Was ist das? Also vorbeugender Brandschutz ist das eine und das andere ist... Das ist
der abwehrende Brandschutz. Ach, ja, okay.
Und um jetzt die eng bebauten Gassen nochmal aufzugreifen, das findet man im Mittelalter ja wieder. Von daher fand ich jetzt gerade spannend, das Thema war, dass der heilige Florian auch Schutzpatron für diverse Handwerksberufe war, wenn wir uns im Mittelalter anschauen, dass Gemeinden dazu verpflichtet waren, Brandschutz aufzubauen und zum einen sie dafür Türmer und Nachtwächter nutzten, um Alarm zu schlagen, wenn irgendwo Feuer ausgebrochen ist und gleichzeitig Zünfte und Innungen angehalten waren, dann dafür zu sorgen, dass das Feuer ausgemacht wird. Von daher ist das ja auch ein Matching Point, was den Heiligen betrifft.
Stimmt.
Mir war das vorher nicht klar.
Ich glaube, ich habe nie drüber nachgedacht.
Ich auch nicht. Und jetzt, wenn wir jetzt an das älteste Feuerwehrkonstrukt denken, in dem, was wir heute als Feuerwehr verstehen, hast du da eine Idee, wann das erste Mal aufkam? Das fand ich nämlich spannend zu lesen, dass die Franzosen da ihre Finger im Spiel hatten.
Also, ich würde mal so sagen, in den 1850er, 60er, 70er Jahren sind relativ viele Feuerwehren entstanden, ausgehend von ersten Gründungen, die es aber schon früher gab. Und ich hätte jetzt gesagt, das, was heute Deutschland ist und damals schon sowas wie Deutschland war, war irgendwas im Osten, meine ich. Dresden, Meißen, wie auch immer. Und die Franzosen, das ist irgendwo auf dem Gebiet des heutigen Saarlandes, meine ich. Aber damals eben noch Frankreich. Insofern ist jetzt die Frage, wo in Deutschland die Feuerwehren entstanden sind. Oder war es doch Frankreich? Aber du wirst uns gleich erhellen, nehme ich an, weil du bist vorbereitet. Im Gegensatz zu uns, stelle ich gerade fest.
In der Frage auf jeden Fall.
In mir drängt sich gerade eher die Frage auf, ob wir damit den Klugschiss des Tages beheben. Aber das ist nochmal eine andere Thematik. Nee, du hast völlig recht. Man führt auf Schriftwerke zurück, dass die älteste, also die erstmalige Benennung von dem, was wir heute klassisch als eine Einheit der Freiwilligen Feuerwehr bezeichnen würden, gegen 1811 in Saarlouis festgehalten
da war ich
wurde
mal,
im Saarland.
Da war ich mal Kaplan.
Und das ging zurück auf die französische Regierung, weil zu der Zeit Napoleon ein Dekret für die Pariser Feuerwehr erlassen hat. Genau aus dem Grund, enge Bebauung, viele Brände. Und der Kerngedanke eben war, dass man eine Mannschaft auf freiwilligen Basis rekrutiert für einen unbezahlten Dienst. Das ist das, was wir heute Ehrenamt bezeichnen würden. Und natürlich auch wenig verwunderlich und glaube heute nur noch in wesentlich rudimentäreren Ausführungen vorhanden, das Ganze militärisch straff organisiert war. Und die,
wobei die Franzosen das bis heute so leben, ne? Das ist bis heute.
Gibt es da keine Berufsfeuerwehr?
Doch, aber nein, das militärisch straff organisierte. Das machen die Franzosen bis heute.
Und diese Brandschutzproblematik zog sich eben durch viele französische Präfekturen, weshalb das aufgegriffen wurde. Und dann ist der weitere Punkt, den ich in meiner Recherche entdeckt habe, tatsächlich 1841, dass in Meißen ein freiwilligen Feuerlösch- und Rettungskorps benannt wurde und das unter Betrachtung sozusagen der damaligen deutschen Reichsgrenze zur ersten deutschen Freiwilligen Feuerwehr führte und dann ja auch so ein bisschen das Preußentum eingezogen ist in dieses Konstrukt.
Komisch, dass er eben Frankreich und Ostdeutschland genannt hat. Und
ich habe gesagt, im Osten.
Ja, Meißen ist...
Ist von uns aus gesehen weit im Osten.
Ja, und Saarlouis ist für damalige Verhältnisse fast nah an Frankreich dran, wenn man es sogar damals schon Frankreich...
Ich würde sagen, hier das.
Das ist, ja.
Aber es gibt in Deutsch, also wenn wir jetzt nochmal in den Westen gucken, müsste man jetzt aber nochmal genau recherchieren, falls du es nicht schon getan hast, du wirst uns erhellen, aus dem Bistum Trier, ich meine von 1500 Patsch, also irgendwie im 16. Jahrhundert auch eine Feuerlöschordnung oder irgendwie sowas, wo drin stand, dass irgendwie jeder Mann einen Ledereimer und ein Fass vor der Tür haben muss, was mit Wasser gefüllt ist oder irgendwie so, um dann im Zweifelsfall Hilfe leisten zu können. Nicht vergleichbar mit dem, wie wir es jetzt gerade gehört haben, oder militärisch straff organisiert, aber das gab es auch im Westen schon relativ früh in Deutschland. Ja.
Ich finde es ja cool, wenn wir Feuerwehrgeschichte machen, aber ich würde ja gern ein bisschen vom Feuerwehrmann an sich erfahren. Von Feuerwehrmann Kai an der Stelle. Oh. Wie lang bist du bei der Freiwilligen Feuerwehr?
Ja, ich bin erst wieder neu dazu. Ich war in meiner Kindheit, Jugend und in meinem früheren Erwachsenen-Dasein und habe das aber dann abgelegt, bin in Koblenz dann bei den Maltesern gelandet und habe jetzt wieder ein bisschen mehr Zeit, um mich der Sache wieder zu widmen und bin da letztes Jahr im August wieder dazugestoßen.
Ah,
Dienstgrad? Neu wieder Einsteiger. Dienstgrad Hauptfeuerwehrmann.
Okay. Ich kriege das ja immer berufsbedingt, also weil ich gerade letztens auf dem Kameradschaftsabend ja war und dann auch Beförderungen so der gesamtstädtischen Feuerwehr tatsächlich gemacht worden sind. Dann kam dann aus verschiedenen Einheiten aus den Ortsteilen immer jemand dazu. So von Feuerwehrmann über Löschmeister, Brandmeister, also die ganzen Bezeichnungen sind mir noch nicht so ganz ersichtlich.
Die spielen jetzt auch nicht mehr die große Rolle eigentlich heutzutage. Also es gibt so Voraussetzungen, die man erfüllen muss, um einen Dienstgrad zu erreichen, aber man kriegt deshalb nicht mehr kein Geld. Also man kriegt sowieso kein Geld. Egal wie viel Streifen man da auf der Schulter hat, also man steigt ein als Feuerwehrmann Anwärter.
Mhm.
Und je nachdem, was man dann für Qualifikationen macht, kommen dann die Feuerwehrmann-Dienstgrade. Also Feuerwehrmann, Oberfeuerwehrmann, Hauptfeuerwehrmann und dann kommen die Löschmeister-Dienstgrade, Löschmeister, Oberlöschmeister, Hauptlöschmeister, dann die Brandmeister-Dienstgrade und dann ist man im Wesentlichen auch schon am Ende der Fahnenstange angelangt beim Hauptbrandmeister.
Und warum Feuerwehr?
Familiäres Erbe vorwiegend, würde ich sagen. Der Opa, der Onkel, der Bruder, der Vater. Ja. Sonst wäre es vielleicht was anderes geworden. Aber es war in der Familie eigentlich immer klar, dass man sich engagiert zumindest. unausgesprochen. Es ist nie irgendwie thematisiert worden, dass das erwartet wird, sondern das gehörte einfach dazu. Mhm. Das hat man gemacht. Punkt.
Das ist Feuerwehreinheit Koblenz, aber dann irgendwie wahrscheinlich einer der, wie viele gibt es in Koblenz?
Ich glaube, es sind 10 freiwillige Einheiten und 3 Standorte der Berufsfeuerwehr.
Gut, Koblenz ist eine der größten Städte in Rheinland-Pfalz. Mainz größer?
Mainz ist größer. Naja, Mainz ist größer und dann.
Ludwigs.
Dann war ich mal, Koblenz ist immer auf Platz 2, ist auf Platz 2 oder 3, weiß ich nicht, so ungefähr. Ja,
gut,
115.000 Einwohner wird gerade ungefähr sein.
Mhm. Ja. Was ich ja beim Thema Freiwilligen Feuerwehren immer irgendwo ganz spannend finde, das ist mir im Saarland tatsächlich, als ich in Saarlouis war, aufgetaucht. Da war ich immer bei der, also in der Regel öfter der vom Team, der für die Freiwillige Feuerwehr Buß-Ensdorf oder Buß, ich muss jetzt mit Buß gewesen sein, der da irgendwie zum Feldgottesdienst quasi in die Feuerwehrhalle durfte, was ich wirklich als durfte erlebt habe, weil es mein Chef wollte das damals nicht, der hatte da keine Lust drauf und ich war da immer gern, weil unter Leute und es ist halt nur was anderes. Da ist mir tatsächlich zum ersten Mal das Konstrukt aufgetaucht, dass es die Option gibt, wenn man nicht genug Freiwillige für eine Freiwillige Feuerwehr findet, dass man quasi zwangsweise dazu verpflichtet werden kann, Dienst als Feuerwehrmann zu machen. Das fand ich an der Stelle auf der einen Seite spannend, weil es ja irgendwie damit signalisiert, es muss eine freiwillige Feuerwehr geben, wenn es halt keine Berufsfeuerwehr gibt, einfach um den Brandschutz zu gewährleisten. Und wenn es die nicht gibt, kannst du als Mann oder Mensch generell, glaube ich,
du kannst als Mensch dann
Anführungszeichen zwangsverpflichtet werden, deinen Dienst als Feuerwehrmann
dann zu tun. Zur Pflichtfeuerwehr, genau.
Ja, genau, Pflichtfeuerwehr, das war das.
Und dann entscheidet die Kommune, meine ich, wen sie da anschreibt. Da kann man irgendwelche Losverfahren, da kann man sagen, alle zwischen 20 und 25 oder wie auch immer. Und dann haben die dann Dienst zu leisten.
Hast du eine Idee, ob das ein großes Thema ist?
Also zunehmend gibt es das immer mal wieder auch in Deutschland. Man versucht das natürlich tunlichst irgendwie zu vermeiden und die Menschen freiwillig zu überreden, mitzumachen. Könnte man eine extra Folge draus machen, warum es immer schwerer wird, Leute dafür zu finden. Also das eine ist der eigene Antrieb. Warum sollte ich mich für andere einsetzen, für andere einstehen, wie einst der Florian es getan hat? Es ist natürlich ein zeitlicher Aufwand, den man leisten muss. Also du kannst natürlich da hingehen und sagen, ich habe auch einen Gartenschlauch und ich kann Blumen gießen, dann kann ich auch Feuer löschen. Aber ganz so einfach ist es natürlich heute nicht mehr. Also es braucht schon einen relativ großen Ausbildungsaufwand. Und da müssen halt auch noch ein paar andere Faktoren mitspielen. Also eine Familie muss das mittragen, wenn regelmäßig jemand aus dem Familienverbund einfach abhaut bei irgendwelchen Familienfeierlichkeiten, weil es jetzt irgendwo brennt. Oder der Arbeitgeber muss das mitmachen, wenn Mitarbeitende die Arbeit verlassen, weil irgendwo ein Unfall passiert ist. Und all diese Faktoren machen es halt zunehmend einfach schwer, ja. Und dann auch zu allen Tages- und Nachtzeiten natürlich die Verfügbarkeit hinzukriegen, nachts. Und am Wochenende ist es in der Regel immer ein bisschen besser, weil die Leute eben da zu Hause sind. Aber unter der Woche tagsüber ist es zunehmend herausfordernd, ja.
Wie viele Einsätze habt ihr so Pi mal Daumen bei euch?
Ja, also wie unsere Einheit im Schnitt wohl etwa 30 im Jahr.
Okay.
Also noch überschaubar.
Das ist aber dann so quasi von der Katze im Baum
über Tür öffnen. Ja, das ist der Vorteil, wenn es die Berufsfeuerwehr vor Ort gibt, dann macht die den ganzen Kleinkram.
Okay.
Also nicht, dass die nur Kleinkram machen, aber für die Katze im Baum holt man dann keine Freiwilligen vom Arbeitsplatz weg oder für die Ölspur auf der Straße zu entfernen. Das machen dann
die Oder die Türe zu öffnen.
Oder die Türen auf, genau, Türöffnung zur Menschenrettung, solche Geschichten macht dann schon die Berufsfeuerwehr. Aber, muss an der Stelle auch gesagt werden, in Remagen macht das die Freiwillige Feuerwehr. Ne? Also wo wir es gerade
reden. Ja, das meine ich.
Also da hat man in der Großstadt schon eher einen Luxus, muss man sagen.
Und das ist so typischer Einsatz für euch?
Ja, wir sind eine Facheinheit innerhalb der Stadt Koblenz für Wald- und Vegetationsbrandbekämpfungen. Also wird geguckt, dass jede Einheit so ihr Spezialgebiet hat. Und in unserem Fall ist das eben Wald- und Vegetationsbrandbekämpfung. Ja.
War das bei der Entscheidung für die Einheit irgendwie eine Option?
Nee, die Einheit, die entscheidet sich nach deinem Wohnort, weil du musst ja in einer relativ günstigen Lage auch zu dem Standort wohnen, weil sonst wirst du immer zu spät sein, wenn es tatsächlich bimmelt. Und daraus ergab sich das einfach.
Gut, das, was auch logisch ist.
Ja.
Müssen Anke noch ein bisschen mit ins Gespräch mit einbeziehen, weil sonst so.
Ich lausche euch gerne.
Ja, aber alle, wir können hier nicht nur mit zwei maskulinen Stimmen diesen Podcast heute verfolgen.
Warum nicht? Ich sehe, dass die Zuhörenden, die vielleicht zwischendrin mal abgelenkt waren, total verwirrt sind, warum ich plötzlich so viel Testosteron in der Stimme habe.
Oder dass du so wenig sagst in dem Podcast.
Ja. Ist alles gut. Wenn wir uns die Feuerwehr-DIN-Norm anschauen, 14.011 habe ich gelernt.
Das ist gut, dann weißt du ja Bescheid. Im Gegensatz dann zu mir an der Stelle.
Dann definieren sich die Aufgaben nach Retten, Löschen, Bergen, Schützen.
Ja.
Warte, aber.
Was möchte uns die DIN-Norm damit sagen?
Naja, dass die Feuerwehr Menschen rettet, die in sich in Gefahr für Leib und Leben befinden, dass sie löscht, wenn es brennt. Bergen, das ist immer so, das ist der Klassiker bei der Feuerwehr, entweder bergen oder retten. Bergen tut man dann, wenn man nicht mehr retten kann.
Das ist übrigens wichtig, da kann man auch sehr aufmerksam Zeitungsartikel nach
ja, da wird
durchlesen.
Sehr häufig werden Menschen laut der Zeitung geborgen, obwohl sie tatsächlich gerettet wurden. Also, ja, und schützt also Menschenleben und Sachgüter und auch die Umwelt. Also auch Schutz der Umwelt vor. Das so ein ganz einfaches Ding ist, dir platzt irgendeine Leitung am Auto und es läuft irgendeine Flüssigkeit aus. Dann hat auch die Feuerwehr dafür zu sorgen, dass die jetzt möglichst nicht
in den Bach,
ins Trinkwasser gelangt. Genau. Das ist bei einem PKW in der Regel noch überschaubar an Flüssigkeiten. Es gibt größere Behältnisse, auch hier, wo wir uns ja in unmittelbarer Nähe zu einer Bundeswasserstraße befinden, werden teilweise auch Dinge transportiert, die besser so nicht in den Rhein gekippt werden.
Wie ist das denn, wenn die Berufsfeuerwehr mit ihren Kräften alleine nicht durchkommt, wird dann die Freiwillige auch noch zur Unterstützung
gerufen? Genau, ja. Das ist so die initiale Idee, dass dann die freiwilligen Kräfte unterstützen oder ablösen oder.
Oder dann den anderen, also wenn was Großes ist und die Berufsfeuerwehr ist damit voll beschäftigt, dass die Freiwillige dann den anderen Teil auch noch.
Genau, also da kann ich jetzt nur ja auch wieder für den Koblenzer Bericht sprechen. Da ist es so, dass wenn die Berufsfeuerwehr oder verschiedene Einheiten langfristig in einem Einsatz gebunden sind, dass dann in einem gewissen Schichtplan, das ist immer so wochenweise, eine freiwillige Einheit oder mehrere Dienst haben, die Feuerwache zu besetzen und den Grundschutz aufrechtzuerhalten, ja.
Also ich habe das bei uns halt durch mein System Stadtteil irgendwie eher im Blick als jetzt so Koblenz, weil dafür bin ich da lokal zu uninformiert. Aber ihr rückt dann einsatzmäßig quasi in einem bestimmten Gebiet aus, um bestimmte, man darf nur so und so viel oder man soll nur so und so viel Zeit bis zum Einsatzort brauchen, zu gewährleisten, oder?
Also primär rückt die nächstgelegene Feuerwehr initial aus, dann kommt es darauf an, wer dann als nächstes mit einer Spezialaufgabe dran ist, wenn es irgendwas mit Umweltschutz zu tun hat oder der Vegetationsbrand und was es noch so alles gibt, dann wird die nächstgelegene Einheit da dazugeholt. Ja. Also, ja.
So klassisch Brandbekämpfung, so Haus brennt schon auch wahrscheinlich dann bei euch, aber
ja, tendenziell. Das ist nach wie vor das. Die Haupt- oder die Kernaufgabe ist das nach wie vor. Es ist auch tatsächlich so, dass das im Verhältnis, glaube ich, das ist jetzt wahrnehmungsbasierte Evidenz, ne? Also das ist auch so ein bisschen, was ich mir einbilde wahrscheinlich, dass es da wieder hin zurückgeht, dass das einen größeren Anteil hat. Es gab mal so Zeiten, vor 30, 40 Jahren, was so Verkehrsunfälle und Ähnliches anging, was die Kameraden damals so aus den Autos geschnitten haben. Das ist schon, da merkt man heute schon, dass Autos sicherer geworden sind, dass Assistenzsysteme greifen und so weiter und so fort. Und das ist ja auch gut so. Mhm. So dass der Teil doch eher, würde ich behaupten, auf dem rückläufig ist auf jeden Fall, ja.
Für mich ist das halt dahingehend durch die Fragen auch irgendwo spannend, weil ich ja hier das Konzept durch freiwillige Feuerwehr halt eher nur mitkriege, aber so die Verbindung zwischen, es gibt eine Berufsfeuerwehr oder Berufsfeuerwehren durch schiere Größe des Ortes und dann noch freiwillige Feuerwehren zusätzlich so ja eher, also ich kenne das aus meiner Heimat in Trier, aber dann auch, da war ich viel zu jung, da weiß ich, dass ich immer auf den Feuerwehrtag musste und immer ins Feuerwehrauto mich setzen musste, weil das so typisch jungen Traum, glaube ich jetzt.
Ja. Heiko, hast du die Feuerwehr schon mal gebraucht?
Also die Polizei habe ich, seit ich hier bin, schon des Öfteren mal gebraucht. Feuerwehr? Bewusst kann ich mich nicht dran erinnern. Also bewusst, also müsste ich jetzt lang überlegen, aber so viel Zeit haben wir nicht, dass ich ausreichend überlegen kann. Also bewusst, ich glaube eher nein. Ihr? Also jetzt mal losgelöst davon, dass Kai dann gebraucht wird, aber so privat für euch?
Lustigerweise ist es jetzt wahrscheinlich 4 Wochen her, dass die Feuerwehr bei uns im Haus war. Nicht, weil wir da gewesen wären und sie gebraucht hätten, sondern weil irgendjemand Gasgeruch wahrgenommen hat. Und die tatsächlich dann in unserer Adresse, da wird man mal kurz nervös, wenn man zur eigenen Adresse alarmiert wird.
Ich gehe mal gerade unten.
Es war da nichts nachher.
Wir waren nicht zu Hause tatsächlich.
Ich habe gedacht, ich gehe mal gerade unten gucken, was los ist. Variante des Homeoffice, oder wie? Gasgeruch. Also das ist, glaube ich, also ich finde vieles an dem, was man sich so als Feuerwehrmann im eigenen Alltag beschäftigt oder als Feuerwehrfrau im eigenen Alltag beschäftigt, grundsätzlich gruselig, weil beängstigend, weil es so Ohnmacht vor Augen führt. Da finde ich Katze auf dem Baum noch harmlos, aber Gasgeruch ist eins von den Dingern, wo ich mir denke, oder generell so Brandgasgeruch.
Ja, also stellen wir jetzt das auch nicht ganz so. Es ist ja so, die Feuerwehrdienstleistenden, nennen wir es mal so, geschlechtsunabhängig. Aufruf an alle Zuhörenden innen denn auch. Also man kann das machen, egal welchen Geschlechts man ist. Wir können alle brauchen, sind alle gleich wertvoll in der Hilfe. Das muss man an der Stelle auch nochmal sagen, weil es dieses alte Bild vom Feuerwehrmann ja nach wie vor so gibt. Das sind wir eigentlich drüber hinweg. Das geht wirklich für alle. Wichtiger Aufruf, macht alle mit, aber da waren wir jetzt gerade gar nicht.
Nee, ich würde das noch um das Thema ergänzen, bevor wir zum Brandgasgeruch zurückkommen.
Ja, ja.
Altersunabhängig. Also,
es gibt eine Obergrenze natürlich.
Ja, ja, klar, aber drunter alles.
Ja, so, ja.
Bambini-Feuerwehr.
Kann man ganz früh schon anfangen, sofern das vor Ort angeboten wird. Und man kann auch sehr lange dabei bleiben und man kann auch mit Mitte 40 noch anfangen. Immer alles gern genommen, denn dadurch gibt sich ja auch über das Feuerwehrwissen hinaus immer eine ganz spannende Kombination an Kompetenzen von Handwerker, Hausmann und Büroangestellter, die dann alle ihre Kompetenzen im Einsatzfall auch einbringen können.
Brand- und Gasgeruch.
Brand- und Gasgeruch, ja, der Feuerwehrdienstleistende, die Feuerwehrdienstleistende ist ja, sagen wir mal, dafür ausgebildet, in ungewöhnlichen Situationen zu handeln. Wenn man das nicht ist, dann macht einem sowas natürlich anders Angst oder Sorgen, als wenn man weiß, was man dann zu tun hat. Deswegen ist das immer so eine spannende, von außen betrachtet, ganz gruselige Vorstellung.
Also ich finde es ja für mich schon gruselig, wenn ich hier das Treppenhaus runtergehe und denke, irgendwie riecht es in diesem Treppenhaus immer so eigenartig, muffig, komisch. Ist in dem Sinne ja nichts Lebensbedrohliches. Aber wenn, also sowas dann ist und es riecht so rauchig oder so, also das finde ich.
Bei mir ist im Gedankengang ja ähnlich geht und ich habe das die Tage mit zwei Feuerwehrkameraden von Kai im Auto auch verhandelt. Da ging es um eine, die beiden bekamen mit, dass es eine PSNV-Einsatzalarmierung für die Einsatznachsorge gab. Und die kurze Irritation, dass in der Erstannahme des Gespräches die Suizidalität und die Akutheit nicht abgefragt worden war, weshalb man zeitnah reagieren musste, um zu gucken, ne, wie groß ist die Not am anderen Ende. Und beide irgendwie sagten, oh Gott, also was ein Glück, dass wir das nicht machen müssen. Und ich dann sagte, ja, was ein Glück, dass ich nicht ins Feuer laufen muss, weil meine Tendenz auch eher wäre, oh, es brennt, ich nehme mal meine Füße in die Hand und laufe weg. Und Menschen, die in der Feuerwehr engagiert sind, setzen sich der Gefahr ja bewusst aus und laufen hin, um zu retten, was zu retten ist an der Stelle.
Wie ist das denn? Blendet man das in der Situation aus? Lernt man das auszublenden? Ist das ein Stück, in Anführungszeichen, Talent?
Jetzt sind wir, glaube ich, an dem Punkt angekommen, wo ich keine Antwort auf die Frage habe. Also man lernt natürlich, Gefahren einzuschätzen. Man lernt auch, wie sich Gefahrenquellen verhalten, soweit das. Ne? Also warum, erste Stunde Grundausbildung, warum brennt es überhaupt?
Also klar, Feuer, aber Sauerstoff, damit das Feuer genährt wird, brennbares genau. Material, damit es weiter brennt. Habe ich noch was vergessen?
Ich brauche eine Zündquelle, also ich brauche irgendwie, genau, so das berühmte Drei. Und so lernt man Stück für Stück Gefahren einzuschätzen. Ne? Also wenn man lang genug dabei ist, lernt man dann auch irgendwann mal, was es heißt, dass da irgendwelche orangenen Tafeln auf Tanklastzügen drauf sind und was bedeutet das dann und wie habe ich mich bei welcher Art von Gefahr zu verhalten. Und was kann ich selber auch tun? Auch das ist bei jeder Ausbildung eigentlich immer ein ganz, ganz großer Teil. Was tue ich erstmal auch zum Eigenschutz, um nicht mehr Schaden anzurichten, auch nicht bei mir und meinen Kameraden. Und dann gibt es das, glaube ich, also sicherlich ist das auch so eine Veranlagung. Also ich weiß, dass im Hause Sattler auch völlig unterschiedliche Veranlagungen zur Wahrnehmung von Gefahrensituationen herrschen. Das ist dann einfach so. Das spielt sicher auch eine Rolle. Ja, und Erfahrung.
Wie lange dauert Ausbildung bei der Feuerwehr?
Das kommt darauf an, wie weit man das treibt. Ne?
Ja, ich vermute mal, du kannst immer noch weiter irgendwas und ich lernen.
Ich weiß auch gar nicht so genau, wie lange die Grundausbildung heute geht. Meine war viele Wochen lang auf jeden Fall, also viele Wochenenden, die man da zugebracht hat, damals
vor Ort.
Bald 30 Jahren vor Ort.
Vor Ort in
In meiner alten Heimat. Ja, das, also die Grundausbildung macht man in der Regel vor Ort oder auf Landkreisebene und dann, wenn es dann in die Führungsausbildung geht, dann macht das dann die Landesebene an der Landesfeuerwehrschule. Wie heißt es bei uns? Landesbrand- und Katastrophenschutz Akademie am Landesamt für Brand- und Katastrophenschutz.
Das müsste theoretisch bei uns doch
Koblenz.
Ist in Koblenz, ne, ja.
Bei
uns um die Ecke sozusagen, ja.
Bei uns. Also ich hätte gedacht, in Ahrweiler doch auch. Ist damit auch?
Ja, jetzt wird's. Da bist du noch eine Behörde drüber.
Ja.
Da bist du auf Bundesebene.
Das Feuerwehrwesen organisieren erstmal die Länder, die entsprechende Gesetze dafür aufstellen und die Kommunen haben das dann umzusetzen.
Ja.
Und dann gibt es darüber hinaus ja noch das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe. Hm. Und die wiederum betreiben in Ahrweiler eine sogenannte jetzt halt
auch Bundesakademie
für Bevölkerungsschutz und zivile Verteidigung, glaube ich, heißt die richtigerweise.
Ich weiß, wo sie liegt, den Namen hätte ich nicht sortiert bekommen.
Ja, genau. Da geht es dann um eine Bundesveranstaltung, sag ich mal. Also da geht es um alles das, was über die Ländergrenzen hinaus noch Thema ist.
Hast du irgendeinen Einsatz, von dem du sagst, der hängt so ein bisschen, also an den erinnerst du dich noch, weil was nicht besonders schlimm oder besonders, darf ja durchaus...
Eindrucksvoll auch, wäre die politisch korrekte Aussage.
Genau, das war jetzt das Wort, was ich suchte und versuchte mich mit Reden darüber zu retten, wie immer.
Die Frage kommt öfters mal, aber ich also wirklich jetzt einen da rauszugreifen, fällt mir da eigentlich immer schwer. Aber das ist auch, ich konnte das immer schon gut abgrenzen, also mich abgrenzen davon.
Ich
glaube aber schon, dass von jedem Einsatz ein bisschen was bleibt, bei jedem. Und ich glaube auch, dass irgendwann bei jedem, und da kann der noch so erfahren sein und 40 Jahre dabei und 100 Einsätze im Jahr fahren, dass trotzdem dieser eine Einsatz kommen kann, der einen dann völlig aus der Bahn wirft. Und das muss nicht unbedingt irgendwas besonders Spektakuläres sein.
Mir ging es ja auch nicht nur ums aus der Bahn werfen, weil spektakulär schlimm, sondern so auch in dem Sinne von, um Gottes Willen, also dass man da lachen, nachher ein bisschen drüber lachen muss, weil es so skurril war. Nicht, weil es gefährlich war, sondern weil da Dinge passiert, wo ich denke, um Gottes Willen, da kannst du auch keinem erzählen.
Weil Heiko das in seinem Pastorenjob so regelmäßig passiert. Weil ihm
das genauso geht,
ja. Ja, ich habe manchmal auch, also das ist dann eher so eindrucksvoll in dem Sinne von, oh, das ist ja wie...
Wie bin
also ich hier hingeraten? Schon, wir sind tatsächlich mal einstmals schon sehr, sehr lange her. Ich meine, es hätte ein LKW auf der Autobahn brennen sollen. Und auf dem Weg dahin, noch nicht auf der Autobahn, auf einer Bundesstraße, autobahnähnlicher Zustand, stand ein PKW auf dem Seitenstreifen und nebendran zwei junge Damen, die gerade eine doch recht alte Dame versucht haben zu reanimieren. Das war nicht unser Einsatz, aber der war nun mal halt da, als wir vorbeikamen. Und die Dame ist, die hatte mit zwei jungen Damen einen Ausflug gemacht und hat einfach, die fand es so schön, dass sie gedacht hat, hier sterbe ich jetzt.
Gott.
Und ja, es war skurril, ja, da sollte man nicht drüber lachen. Für die beiden Mädels war das sicherlich eine furchtbar tragische.
Hat sie es geschafft?
Nein, oder? Nein. Oh Gott. Das war da schon klar, dass sie das nicht schaffen wird oder dass sie schon nicht mehr geschafft hat. Das war für uns dann schon klar. Ja, das nächste Fahrzeug ist dann direkt weiter zu dem brennenden LKW, den es auch nicht gab. Es hat dann nur die Bremse geraucht, aber das war sicherlich ein skurriler Einsatz, ja.
Ich frage ja immer die Einsatzkräfte um mich herum im Rahmen der Primärprävention in der Einsatznachsorge, wo es um Psychohygiene geht. Erinnerst du dich, und die Frage können wir Heiko gleich auch stellen, erinnerst du dich an deinen ersten Einsatz?
Ja, da habe ich nämlich den Melder nicht gehört, weil ich auf dieses Geräusch noch nicht konditioniert war und ich kam so spät, dass ich nur noch aus der Ferne zugucken konnte.
Oh, das hat sicherlich geärgert. Oder war auch ein bisschen Erleichterung dabei?
Nee, das könnte ich nicht mehr sagen. Das weiß ich nicht.
Heiko, erinnerst du dich an die erste Messe, die du gehalten hast?
An meine Primitz, auf jeden Fall so dunkel. Ja. Also ich weiß rückblickend, dass ich jetzt mit 12 Jahren Berufserfahrung Priester sein, das rückblickend anders konzipiert und gemacht hätte. Aber ich erinnere mich auf jeden Fall noch daran, dass ich im Vergleich zu meinem Heimatpfarrer der gelassenere und weniger nervöse war.
Ach, guck mal.
Aber so messemäßig, nee. Ich dachte, jetzt käme irgendwas. Erinnerst du dich an erste Beerdigung oder erste, keine Ahnung, aber.
Erinnerst du dich an deine erste Beerdigung?
Ich erinnere mich an das Trauergespräch zu meiner ersten Beerdigung. Weil das damit nach drei Sätzen schon kompliziert geworden ist, als es hieß, wir möchten nicht, dass sie persönliche Worte über unseren Verstorbenen verlieren.
Und das ist auch nicht lustig eigentlich.
Nee, und ich dann da als noch neuer und unbedarfter Diakon dachte, was mache ich denn jetzt? Ich weiß nicht mal, was ich gemacht habe. Ich glaube, es war auch
okay. Ich erzähle vom Nachbar verstorben, dann ist kein Problem.
Ja.
Also das war.
Aber erinnerst du dich denn, Anke, an deinen ersten PSNV-Einsatz?
Auf jeden Fall erinnere ich mich an meinen ersten PSNV-Einsatz mit meinem Kollegen Peter. War das mein erster PSNV-Einsatz? Nee. Was glaubst du denn, was mein erster PSNV-Einsatz war?
Es war ein Arbeitsunfall und du warst mit der Anne da.
Ach, das war mein erster? Ach ja. Ja, das war schon dahingehend dramatisch, weil wir da hinkamen und der Arbeitgeber dann sagte, bevor ihr mit den Frauen, also zu den betroffenen Mitarbeitern, bevor ihr mit den Frauen sprecht, stempelt euch erstmal aus. Das findet nach eurer Arbeitszeit statt.
Hä?
Ja. Ja, herzlich willkommen in der freien Wirtschaft, kann ich dazu nur sagen. Die hatten erfolglos versucht, einen Kollegen zu retten, der versehentlich unter einen Container geraten war. Ja.
Aber da, was ich interessant finde, wenn wir drei hier so sitzen, so in der unterschiedlichen Art, wir machen ja doch irgendwo, bei mir jetzt nicht ganz so krass ehrenamtlich, weil dafür kriege ich nicht, aber hauptberuflich ja sehr stark für andere was und auch viel von unserer Zeit geht für andere. Sowohl teilen wir euch ja auch sowieso hauptamtlich, aber auch dann ja im Ehrenamt für andere drauf, weil es wichtig ist. Macht ihr euch zwischendurch Gedanken, warum mache ich das? Warum ist mir das wichtig, mich für andere einzusetzen? Also bin ich gerade für mich am Grübeln gewesen, ob ich das für mich thematisiere.
Also ich mache mir da wenig Gedanken drum, immer nur dann, wenn ich gefragt werde. Es gibt immer Menschen, die dann so Fragen stellen, warum machst du das überhaupt? Mhm. Sollen doch andere, wie es halt immer so
ist. Kommt das häufig vor?
In letzter Zeit nicht mehr ganz so, aber es gab so Zeiten, da kam das schon gelegentlich vor und war ich auch manchmal überrascht, auf wie wenig Verständnis man dann stößt. Tatsache ist aber auch, und ich glaube, so ehrlich darf man ja an der Stelle auch sein, also man macht das ja nicht nur, weil man für andere da sein will, sondern weil man an der Sache auch Spaß hat. Hm. Und das, finde ich, ist auch völlig in Ordnung. Und man hat ja auch irgendwie was davon. Also diese Organisationen, Hilfsorganisationen, Vereine, wie auch immer, das hat ja auch so eine ganz eigene Dynamik und das ist ja so ein eigener Schlag Mensch.
Also ich finde ja das, also in meinem Kontext, wenn ich Feuerwehr erlebe, ist das für mich immer krass zu erleben, an allen Orten, wo ich war, wie stark so dieses Thema Zusammenhalt untereinander ist. Also das ist dann auch wurscht, ob man den einen mag oder nicht, im konkreten Fall, wenn es brennt.
Und dann hilft man sich auch untereinander, wenn es eben nicht brennt, sondern man untereinander, wenn einer in der Gruppe irgendein Problem hat, was nichts mit dem
das Hobby kommt,
zu tun
das
hat,
das kommt dann noch dazu.
Steht man trotzdem füreinander
ein. Und das ist gerade über die Sache dann auch funktioniert, dass man eigentlich mit Leuten, die man ehrlich gesagt nicht gern hat und mit denen man schwerfällt, aber gerade in der Sache dann trotzdem zusammenarbeiten kann. Ja. Also das finde ich in dem Kontext ein Rettungsdienst, Feuerwehr, Malteser, dann ja auch, also das finde ich in der Regel.
Die haben wir nicht zu vergessen, die gehen da gerne mal unter.
Ja. Also das finde ich da immer echt, echt bewundernswert.
An der Stelle hatte meine Mama eine schöne Erkenntnis, die Kai und mir, also wir hätten das vielleicht nicht so benannt vorher, aber wir richten ja in Koblenz einmal im Jahr den Blaulichtgottesdienst aus, auch immer, so wie du es eben erwähnt hast, mit deiner Feuerwehrerfahrung, immer in einer Fahrzeughalle einer entsprechenden Hilfsorganisation oder Institution der Blaulichtfamilie und nicht in der Kirche. Und da kommen immer so rund die letzten Jahre so 250 Einsatzkräfte zusammen. Also es ist eine schöne Veranstaltung, immer die Kombi aus Andacht und gemütlichem Beisammensein mit Essen. Und wir haben aber erst gestuhlt für die Andacht und wenn dann die Andacht rum ist und die kurze Ansprache, ist immer die Einladung, alle packen schnell zusammen, ziehen die Tische raus, bauen die BZ-Garnituren auf, damit es dann zum Essen geht. Und meine Mama war einmal mit und sie war so beeindruckt, wie unaufgeregt Hand in Hand das geht, weil alle angepackt haben und weil es auch kein Problem war, sich in der Schlange anzustellen, ohne zu rangeln, sondern einfach das Miteinander ging. Und ich wüsste nicht, ob ich das vorher als eine Besonderheit der Veranstaltung hätte benennen können. Hinterher, als meine Mutter das sozusagen als Externe aufbrachte, dachte ich, ja, sie hat recht. Man muss, wenn man sich da kennt und diese Form von Kameradschaft lebt, sich nicht erstmal orientieren, was passt nicht, sondern die Schnittstellen greifen ineinander, weil alle vor derselben Haltung oder denselben Werten einfach zusammenkommen.
Das ist tatsächlich auch was ich als Außenstehender immer da bewundere und erlebe, warum ich auch echt total stolz auf unsere Feuerwehren hier bei uns im Ort bin und was ich auch immer sehr, sehr kostbar finde, wie bereitwillig die auch Leute dann quasi aufnehmen, denen dann so wie ich quasi eingeflogen kommen für das Fahrzeug zu segnen oder so. Also da fühle ich immer so ein bisschen von, dann der ist jetzt heute so ein bisschen für dich da, der guckt so ein bisschen nach dir, wenn du Hilfe brauchst, meldest dich an den. Also dass du da so wirklich angenommen wirst wie so Teil einer Familie. Und das finde ich erlebe ich bei Feuerwehren sehr, sehr stark bei uns im Stadtgebiet und das finde ich bei unseren echt im Zusammenhalt echt, echt toll. Können wir als Stadt, glaube ich, auf unsere freiwilligen Feuerwehren hier echt stolz sein.
Ich glaube, dass das in den überwiegendsten Fällen wirklich auch so ist. Also und wie wertvoll, dass du es dann auch so erkennst und ich meine wenige Erfahrung auch im Kontakt mit Feuerwehren auch außerhalb Deutschlands war, dass das kein Thema nur bei der Feuerwehr in Deutschland ist, sondern dass die Feuerwehren weltweit so ticken. Da gibt es sicherlich auch ein paar Ausnahmen in irgendwelchen Ländern, wo das reine verpflichtete Söldnertruppen sind, so wie das vielleicht früher in Rom gewesen sein mag. Also das will ich nicht abstreiten, aber die überwiegende Zahl tickt tatsächlich genauso, wie du es gerade beschrieben hast.
Und was ich tatsächlich beim letzten Mal Kameradschaftsamt sehr deutlich als Thema wahrgenommen habe, ist so dieses Kämpfen müssen um Ressourcen ist jetzt falsch, Infrastruktur, Ausrüstung, also dieses ganze Thema, wir müssen kämpfen, dass wir genug Geld haben vom Land tatsächlich, glaube ich, für Feuerwehrhallen, für Ausrüstung, wie mühsam es ist, so eine Drehleiter, so eine neue zu organisieren, also dass das Geld dafür nicht so selbstverständlich zur Verfügung steht, wie man das als Feuerwehr sich wünscht. Also dass da so ein bisschen staatlicherseits, da nehme ich die Stadt ein Stück raus, da finde ich, das macht die Stadt hier bei uns echt gut, aber so von Landseite und Bundseite, dass da die Unterstützung eher, also so in meiner Wahrnehmung, ein bisschen besser laufen und sein könnte, gerade was Bürokratie auf der einen Seite betrifft, aber auch Finanzen.
Wobei gerade das Finanzthema ist schon auch ein kommunales, also wenn man Land auf, Land abguckt, da kann man schon auch manchmal an der Feuerwehr ablesen, wie wirtschaftlich gut es einer Kommune geht und wie nicht. Und natürlich ist das auch immer, es gibt ja schon immer auch tolle Sachen, die man auch als Feuerwehrangehöriger gerne hätte, weil es einfach tolle Sachen sind und man ja auch die Sachen gerne benutzt und in Einsatz bringt. Und mal sind sie notwendiger, mal weniger notwendig. Das darf man sicherlich, also das führt schon auch zu einem gewissen Spannungsverhältnis. Aber man darf natürlich nicht vergessen, in vielen Stadt- und Gemeinderäten wird dann darüber diskutiert, ob das jetzt mit aller Gewalt wirklich da ein neues Auto braucht oder nicht. Weil 600.000 Euro einfach wahnsinnig viel Geld ist. Um jetzt mal eine Zahl zu nennen, für die Drehleiter hat mit Sicherheit mehr gekostet als das, was ich jetzt gerade gesagt habe. Ja, ja. Aber wenn man jetzt mal zurückfragen würde, wer aus dem Stadtrat denn glaubt, dass man für 25 oder 30 Jahre alte Fahrzeuge noch entspannt an Ersatzteile kommt, dann wäre man dann relativ schnell auf eine andere Form von Verständnis gestoßen. Und das ist aber die Wahrheit, ne? Also es gibt, so ein Auto muss halt 25 bis 30 Jahre halten, manche noch länger. Dann werden sie nochmal refurbished, wie man heutzutage so sagt. Und dann werden sie auch mal 35 Jahre. Und wer von uns fährt ein 35 Jahre altes Auto? Und das muss funktionieren.
Das ist fast so alt wie ich.
Fast. Haben wir an der Stelle schon erwähnt, dass
Heiko
28 ist und das schon wieder. Schon sehr lange.
So schlimm ist es denn auch nicht. Das kann man nächstes Jahr, kann man das Thema aufmachen.
Alles klar, gut.
Deshalb trinke ich ja auch Schlümpfe. Die halten jung. Die werden nicht groß.
Frostschutz.
Hört Frost. Blaulichtwasser.
Genau.
Mit Blick auf die Uhr.
Ja, ich wollte gerade fragen, haben wir noch irgendwas zu erzählen? Hast du noch irgendwas
mit
zu
Blick auf die Uhr wäre jetzt meine Frage, wenn wir dich jetzt für so einen Werbejingle für engagieren Sie sich bei der Feuerwehr gewinnen würden. Oh, jetzt ist gut, dass die Zuhörenden dein Gesicht nicht sehen. Kurze Entgleisung. Also du hast jetzt so ein Werbejingle-Zeit, unsere Zuhörenden davon zu überzeugen, dass sie, nachdem sie die Folge ab dem 4. Mai hören, dem Florianstag, sagen, geil, ich gehe mich engagieren.
Also ich möchte den Werbejingle jetzt an der Stelle nicht nur für die Feuerwehr machen, weil da liegt mir auch zu viel an all den anderen Hilfsorganisationen, also alle, die es gibt. Und ich zähle sie jetzt bewusst nicht auf, um keine zu vergessen, aber alle die Hilfsorganisationen, die es bei euch am Ort gibt, sind immer froh, wenn jemand Neues dazukommt. Es gibt ja diesen abgedroschenen, fast schon abgedroschenen Spruch, stell dir vor, es brennt und keiner kommt. Und es kann auch bei dir genauso irgendwie mal brennen, wie es bei mir brennen kann. Und jeder von uns kann irgendwie in eine Notsituation kommen. Und dann muss jemand da sein, der kommt. Und wir können nicht immer davon ausgehen, dass die anderen das machen. Denn aus Sicht der anderen sind wir die anderen. Also geht da einfach mal hin. Ich kann mir auch nur schwer vorstellen, dass man da nicht mit offenen Armen empfangen wird. Man wird euch freundlich begegnen und sich freuen, wenn sich jemand engagiert.
Denn ob man es glaubt oder nicht, die Freiwilligenquote im Bereich des Katastrophenschutzes, und dazu zählt auch Feuerwehrengagement, liegt in der Bundesrepublik bei 97%. Es geht also nur, wenn wir sagen, wir engagieren uns freiwillig.
Genau, und das ist auch eine Form von Luxus, den wir uns hier leisten, dadurch, dass die Gesellschaft das tut, denn sonst, also es gibt wenige Länder, wie das hier bei uns ist, wo so schnell gut qualifizierte Helfende kommen und Schlimmeres verhindern. Gibt auch in Europa Länder, da wartet man locker mal eine halbe Stunde oder noch länger, weil die Feuerwehr gar nicht schneller da sein kann, weil sie so weit weg liegt und es nur so wenige Standorte gibt. Also wenn wir uns diesen Luxus weiter aufrechterhalten wollen, dann macht mit.
Und ich glaube, es ist ja nicht nur ein, ihr tut was Gutes für andere, sondern was ich noch dazulegen würde, ihr werdet Teil einer ganz, ganz großartigen Gemeinschaft und Familie, die eben nicht nur zusammen für andere da ist, sondern einfach auch zwischendurch Zeit miteinander genießt, was man nicht unterschätzen sollte, finde ich. Also wenn ich sehe und erlebe, was Feuerwehren an Freizeit miteinander teilen, die nicht dazu da ist, für andere da zu sein, und wovon ich ausgehe, dass das bei anderen Organisationen, die sich für andere einsetzen, ähnlich ist. Ich vermute, bei euch Maltesern ist das ja auch nicht anders. Also
Genau. Guckt,
was euch thematisch liegt, wo drin ihr euch seht, und fragt euch rum.
Und bereichert euch.
Und andere.
Bereichern führt.
Ja.
Zum
Internet.
Internet?
Instagram?
Ach so, ich war beim Blumenkübel.
Ja, ich dachte, wir erzählen erstmal, dass wir das Leben von anderen dadurch bereichern, dass wir sie auf unserem Instagram-Account @letozizo ganz tolle Dinge wie Kai beim Wasser ausschenken.
Machen wir gleich noch ein Video.
Sehen können.
Kai beim Blumengießen.
Und Kai live und in Farbe. Und ich beim live und in Farbe einen Wassertrog performen.
Mhm. Das ist ja schön, ja.
Sehen kann.
Und wenn wir schon bei den Hard Facts sind, kann ich auch sagen, dass wir uns im Juni am 1.6. hören.
Kann man sich gut merken.
Kann man sich gut merken. Und ich darf auch die Perspektive aufs Thema schon mal aufmachen.
Ja, bitte.
Heiko hat ausgesucht. Wir beschäftigen uns mit dem typisch Mann-Tag. Stupid Guy Thing Day. Am 22.6. Ich habe jetzt schon Spaß in Tüten. Er guckt ein bisschen irritiert, aber wir haben jetzt ganz viele Ohrenzeuginnen und Zeugen, die dafür sorgen werden, dass wir beide an diesem Thema festhalten.
Ich glaube, ich muss mal meinen Anwalt vor so Sachen konsultieren. Was für eine Piep habe ich uns da wieder reingekriegt. Also ihr wisst jetzt, wann die nächste Folge kommt. Ihr habt Kai kennengelernt. Wenn ihr weitere, wir können daraus ein Running Medium machen, weil Gag ist es ja nicht zwingend. Wir laden Kai immer für irgendwas anderes ein und Kai erzählt. Wir machen das als Rubrik.
Das ist eine gute Idee, ja. Ich komme dann halt auch zu Dingen, wo ich überhaupt nichts dazu weiß. Dass
ja, die Chance, dass du zu was nicht weißt,
das wollte ich gerade sagen.
Jetzt als relativ gering.
Würde
Mr. Klugschiss des Tages.
Ich würde gegen Kai kein Quiz machen wollen. Das ist einer der wenigen Leute.
Das sagt ausgerechnet der Heiko, das ist jetzt süß.
Ja, wir haben schon lange nicht mehr gequizt, aber na gut. Also ihr wisst jetzt, wann die nächste Folge kommt. Ihr wisst, auf was ihr euch auf Instagram einstellen könnt. Und jetzt kriegt ihr noch Blumenkübel um die Ohren.
Für diejenigen, die neu in unserem Podcast-Business sind, die Idee des Blumenkübel-Abschlusses entstand mit meiner Vorgängerin, muss man ja sagen. Mit der Idee zu gucken, was für ein Highlight gab es in den letzten Tagen oder Stunden oder worauf freue ich mich in den kommenden Tagen oder Stunden. Und weil nach der Flut in Bad Neuenahr-Ahrweiler so viele XXL bunte Blumenkübel aufgestellt wurden, die toll bepflanzt wurden und so ein bisschen signalisierten, hier, wir werden wieder bunt, es wird wieder schön, wurde der Begriff des Blumenkübels eingeführt. Also, lieber Kai, hast du einen Blumenkübel, den du mit Heiko und mir und den Zuhörenden teilen magst?
Der muss schon gewesen sein, der Blumenkübel.
Der darf auch in den kommenden Stunden oder Tagen sein. Etwas, woran du dich erfreut hast oder worauf du dich freust.
Ich freue mich drauf, dass ich im Anschluss an die Podcast-Aufnahme jetzt gleich ganz schnell nach Koblenz düse, um mit der Feuerwehr den heutigen Übungsabend zu verbringen.
Passend zum Thema.
Und der Übung, die du für sie vorbereitet hast.
Deswegen ist es vielleicht auch nur für mich der Blumenkübel. Aber das ist eine andere Geschichte.
Wie nett. Deiner?
Ich glaube, mein Blumenkübel war unser Konzertausflug letzte Woche. Wir durften der Europatour der Pentatonics beiwohnen.
Das sagt mir namentlich was.
Die amerikanische Band ist für A Cappella-Gesang bekannt und unzählige Weihnachtsalben. Deswegen könnte das einigen tatsächlich was sagen. Und wir waren in Düsseldorf, die Halle war ausverkauft, 12.000 Menschen. Und wenn 12.000 Menschen angestimmt Halleluja zusammen singen, dann macht das was mit einem. Das war schön.
Ich könnte es mir jetzt leicht machen und sagen, weil heute mein Geburtstag ist, ist das mein Blumenkübel, aber das überlebe ich meinen Geburtstag ja tatsächlich nicht. Weil ich mein, da das, dieses im Mittelpunkt stehen so gar nicht meins ist. Mein Blumenkübel war, glaube ich, der letzte Dienstag tatsächlich. Ich war bei einer Freundin, die uns, glaube ich, auch hört. Grüße gehen an Maria. Das Winken ist, das kannst du live in Farbe demnächst sehen. Ich mache es jetzt trotzdem. Mit Maria habe ich den Dienstagmittag damit verbracht, dass wir Too Many Bones gespielt haben. Das ist ein Brettspiel, was ich tatsächlich auch besitze. Schon länger nicht mehr gespielt habe. Aber Maria ist so meine Brettspiel-Gang quasi. Und mit der spiele ich dann eher so komplexe Sachen, mit denen ich Anke, glaube ich,
ja, auf keinen
auf
Fall
die Nerven gehen würde.
Ja, danke Maria, dass du das übernimmst.
Und mit der habe ich das tatsächlich letztes Mal zum ersten Mal seit längerem gespielt, weil ich es echt schon selbst ewig nicht mehr gespielt habe. Und war dann angefixt, sodass ich beschlossen habe, jetzt, wenn Sattlers nachher gefahren sind und ich mich aus meinen schicken Sachen in die Couchgarnitur gepoolt habe, entweder auf der Couch Too Many Bones zu spielen oder auf dem Balkon. Hängt davon ab, wie warm es auf dem Balkon ist.
Draußen ist schön, kann ich sagen.
Wir gucken mal, wie es gleich ist, wenn wir hier fertig sind. Jo.
Wer also Heiko noch nachträglich Geburtstagsglückwünsche platzieren will, herzliche Einladung. Dies persönlich per Mail, per Smartphone oder per Leto Ciso Messenger bei Instagram nachzuholen.
Oder persönlich.
Habe ich doch gesagt, oder nicht?
Brieftauben, berittene Boten, gesungene Telegramme.
Meine
also alles,
Güte,
was euch einfällt. Ich würde jetzt sagen, ich mache hier mal das Outro.
Bis zum nächsten Mal.
Tschö. Es war mir eine Freude, Kai.
Ich winke dir. Tschüssi, ich wink zurück.